Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
Willkommen zu einer Folge, in der der Testosteronspiegel nicht steigt, sondern seziert wird. Heute sprechen wir nicht über Bärte, Bier und Benzin, sondern über das Comeback eines Phantoms, die Konjunktur der Männlichkeit. Ja, richtig gehört, Männlichkeit hat Konjunktur nicht als Duftnote in der Parfümerie, sondern als politischer Code. Als Angstschweiß konservativer Seelen, als letzter Schrei des autoritären Patriarchats, das sich so ein bisschen in der Midlife-Crisis verirrt hat. Jetzt reinhören, bevor der letzte Gentleman das Licht ausgemacht hat. Zu Gast im Talk mit Tatjana, Politologin Birgit Sauer. Herzlich willkommen, Birgit.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist. Du bitte stell dich unserer Podcast-Community mal kurz selber vor.
Ich bin in Pension und bis zu meiner Pensionierung im Jahr 2022, schon eine ganze Weile her, war ich Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Und ich habe mich dort mit allerlei Themen beschäftigt, in der Lehre, aber auch in der Wissenschaft. Aber ein Herzensthema war immer Geschlechterverhältnisse und Politik.
Okay, und da kamst du dann irgendwann zur Männlichkeit. Kannst du das mal definieren für uns? Was bedeutet denn Konjunktur der Männlichkeit und warum gerade jetzt?
Mhm. Konjunktur hat zwei Bedeutungen. Wir kennen das alle aus der Wirtschaft, ja, wenn es bergauf, bergab mit der Ökonomie geht, mit den Arbeitsplätzen, wenn die Preise teurer werden. Und so kann man auch sagen, wenn Männlichkeit im Gespräch ist, wenn das plötzlich wieder Thema ist, hat Männlichkeit Konjunktur. Mhm. Es gibt aber noch eine zweite Bedeutung und auf die haben wir uns in unserem Buch hauptsächlich bezogen. Und das ist die Bedeutung des britischen Kulturwissenschaftlers Stuart Hall. Mhm. Und der hat in seinen Forschungen versucht, deutlich zu machen, wie politische Akteure und Akteurinnen ganz widersprüchliche gesellschaftliche, ökonomische, politische Entwicklungen zusammenfügen. Und wenn man sich das lateinische Ursprungswort anguckt, dann ist es conjungere, mhm, zusammenfügen. Und zwar zusammenfügen zu einem neuen Narrativ, zu einer neuen Erzählung. Und
ja, damit es nicht so sperrig wird, ja, macht es uns mal irgendwie erlebbar. Wie definieren jetzt zum Beispiel autoritäre Rechte heute Männlichkeit? Und worin konkret unterscheidet sich diese Definition, mhm, von der Linken?
Mhm. Naja, also die neue Rechte, die autoritäre Rechte hat in diesem Versuch, eine neue gesellschaftliche Entwicklung aufzugleisen, eben das Geschlechterthema, mhm, entdeckt und vor allem das Thema Männlichkeit entdeckt. Und der Hintergrund sind ja widersprüchliche Tendenzen, aber eben auch Erfahrungen der Menschen im Neoliberalismus. Mhm. Und diese Erfahrungen im Neoliberalismus haben dazu geführt, dass Menschen verunsichert werden, dass sie Zukunftsängste entwickeln, dass sie den Eindruck haben, das Leben, so wie sie es bisher dargestellt haben, funktioniert nicht mehr. Und das gilt insbesondere für Männer, mhm, weil Männer haben ja bis in die 1980er Jahre selbstverständlich davon ausgehen können, sie sind Familienväter, sie sind Familienernährer.
Steht ja sogar in der Bibel, Oberhaupt der,
genau,
Familie.
Genau.
Kommt in einem Lesbenhaushalt sicher gut, ja.
Ja, genau. Ne? Und seit den 1980er Jahren hat sich da viel verändert. Mhm. Frauen wurden motiviert, erwerbstätig zu sein, sind auch erwerbstätig geworden, wenn jetzt auch nicht in so einem Umfang, wie man das vielleicht aus einer frauenbewegten Perspektive, mhm, erhoffen würde. Aber doch, sie haben mehr Selbstständigkeit gewinnen können, vor allem auch in der Familie. Wenn Scheidung eingereicht wird, dann meistens von Frauen, ja, weil sie die Schnauze voll haben und sagen, nee, da mache ich nicht mehr mit. Und so hat sich an dieser Situation des Patriarchen einiges verändert. Und so kann man schon sagen, also die Situation von Männern
ist ein bisschen entthront worden.
Entthront worden, die Situation ist erschüttert worden und sie sind mit ganz vielen Verlustängsten zumindest konfrontiert.
Und dann werden sie auch noch verlassen, tatsächlich.
Ja, genau, genau. Ne? Sitzen gelassen. Und in Deutschland war das 1989, nach 1989 ganz extrem, weil da ist nämlich deutlich geworden, dass mit der Deindustrialisierung in den damals noch neuen Bundesländern die Frauen weggegangen sind. Die haben gesagt, nö, also wir haben hier keine Zukunft, wir gehen weg, wir gehen in die westlichen Bundesländer, da gibt's Arbeit für uns. Die Männer sind zurückgeblieben, ne? Also die waren dann die Verlassenen. Und darauf reagiert die autoritäre Rechte, wenn man so will, sehr sensibel und sagt, ihr armen Männer, ihr seid die Opfer. Ja, ihr seid die Opfer von Frauen natürlich, ihr seid die Opfer der Frauenbewegung, aber ihr seid auch die Opfer der Politik, ihr seid die Opfer der Parteien, die sozusagen alles falsch gemacht haben.
Sind sie auch die Abgehängten bildungstechnisch?
Ich glaube, man muss da differenzieren. Ich denke, eine ganz bestimmte Schicht, eine ganz bestimmte Gruppe von Männern sind tatsächlich abgehängt. Mhm. Männer, die auf Industriearbeit gesetzt haben, wo man ja jetzt sieht in der Automobilindustrie.
Lausitz und Co. Ja.
Genau, also da wird es sehr, sehr schwierig. Es gibt natürlich auch gut ausgebildete Männer, die nach wie vor gute Jobaussichten haben, die nach wie vor auch genau diese Degradierung und Dequalifizierung nicht unbedingt erfahren.
Aber wenn du sagst, es war schon auch im Zuge der neoliberalen Strömung, nennen wir es mal so, warum ist dann das Männerbild ausgerechnet bei den neoliberalen Parteien, jetzt nennen sich ja manche sogar die Neos, gar nicht so vorherrschend, sondern das sind ja eher wieder so die Young Urban Professionals, die eher am Land Probleme haben, Fuß und Wählerschaft zu kriegen.
Das liegt daran, dass diese Entwicklungen sehr widersprüchlich sind. Die sind ambivalent. Die treffen nicht alle Männergruppen. In unterschiedlichen Regionen sind Männer ganz unterschiedlich davon betroffen. Ja. Aber was die neoliberale Entwicklung ja gebracht hat, ist Sozialabbau, ist Jobunsicherheit. Da sind Frauen davon betroffen, da sind aber eben vor allem Männer davon betroffen, weil für die Jobsicherheit, lebenslange Erwerbstätigkeit viel selbstverständlicher war als für Frauen. Frauen haben schon immer ein prekäres Leben geführt. Wenn sie einen Kinderwunsch hatten, Kinder bekommen haben, sind sie rausgeflogen. Ja. Ne? Ja. Also Frauen haben ganz andere Kapazitäten, Möglichkeiten entwickelt, um diese Herausforderungen der neoliberalen Umstrukturierung zu managen.
Da war die Enttäuschung und die Kränkung auch wahrscheinlich nicht so groß. Du, was hat das mit Affektpolitik zu tun und was konkret versteht man unter Affektpolitik? Also wir kennen jetzt die Affekte, aber was ist dann die Affektpolitik?
Naja, also Affekte ist, wenn man so will, ein eher Sammelbegriff für Gefühle, für Emotionen, für Leidenschaft. Was aber Affekt, der Begriff Affekt als Vorteil hat, ist, dass er die interpersonale Dimension hervorhebt.
Jetzt musst du uns sagen, was der Interdimension
ist. Also jetzt genau, los. Das werde ich jetzt gleich machen. Alle kennen den Begriff der Atmosphäre. Man kommt in einen Raum und merkt plötzlich, oh, da ist irgendwas
dicke
faul.
Luft.
Da ist dicke Luft. Das spürt man. Das geht von anderen Menschen aus und das ergreift einen. Ja. Und man wird dann von dieser Atmosphäre affiziert oder angegriffen oder angesteckt, wie immer man das nennen will. Auch von einer guten Atmosphäre. Es ist ja nicht nur negativ, ne? Aber es geht darum, warum lasse ich mich von was berühren? Mhm. Warum lasse ich mich von was nicht berühren? Warum sozusagen ist es mir wurscht, wenn MigrantInnen im Mittelmeer ertrinken? Klar, es ist so weit weg, Aber wenn ich dann ein Foto sehe in den Medien von einem kleinen Jungen, der angeschwemmt wurde, Alan Kurdri, dann macht mich das vielleicht kurzfristig betroffen. Mhm. Ne? Also Affekt geht darum, wie werde ich von was betroffen gemacht?
Also wir haben da so ein bisschen, wie Heinz Bude sagt, wir leben in einer Welt der Stimmungen. Die Welt kauft sich Stimmungen und die politische Welt baut Frames, um diese Stimmungen zu evozieren.
Genau, genau. Ne? Und die autoritär rechten Akteure und Akteurinnen sind da sehr sensibel dafür und suchen sich eben Themen, die Angst machen letztendlich.
Ne? Weil sie Angst haben oder weil sie es erkannt haben als coolen Hebel, als Leverage für Emotionen, Wählerschaft und Gruppierungen. Oder auch, weil sie Angst haben.
Also ich glaube nicht, dass sie Angst haben. Ich glaube nicht, dass eine Alice Weidel in der Schweiz sitzt und vor Angst vergeht. Ja? Herr Kickl vergeht auch nicht vor Angst, sondern das ist tatsächlich eine politische Strategie, eine Mobilisierungsstrategie. Und Affektpolitik soll genau das ausmachen. Ja? Also diese Strategie mit Angst, Stimmung, Gefühle, Affekt zu mobilisieren und Leute zu affizieren.
Aber warum haben wir noch nie, also als du als Politologin, noch nie eine gute Laune-Partei gehabt? Also man lässt sich doch auch gerne von einer guten Laune anstecken. Und warum immer also irgendwie diese Wut, Angst, Nostalgie, also eher so die emotionalen Bedürfnisse, die nach unten ziehen? Weil es könnte doch auch mal sein, dass man sagt, Good Mood Party,
ja,
oder?
Na, die Bierpartei hat das vielleicht versucht, ich weiß es nicht, ja. Aber es ist in der Tat so, dass Parteien nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem nach dem Holocaust gesagt haben, hands off, weg von Gefühlen, die manipulieren die Menschen nur. Das ist ja auch richtig, ne? Aber das Problem dabei ist, dass diese Parteien genau diese Stimmungen nicht ernst genommen haben, dass sie die Ängste, die Bedürfnisse, auch die Freuden der Menschen nicht ernst genommen haben und deshalb auch nicht in der Lage waren zu sagen, also wir machen jetzt gute Stimmung, gute Laune. Und man kann ja sagen, naja, also sozialdemokratische Programme in den 1970er Jahren haben ja schon gute Laune verbreitet, ja, weil viele Menschen einen Wohlstand erfahren haben, nicht? Da hat man vom Aufzug nach oben gesprochen.
Das waren die Golden 70s.
Ja, genau. Mhm. Ne? Also und da ist ja in der Tat was passiert, aber es ist nie begleitet worden von Vorstellungen, wie die Menschen damit in ihrem Alltag dann auch Stimmungen, Gefühle leben können. Und vor allem haben die Parteien sich keine Strategie überlegt, wie sie das aneignen können. Und das merkt man jetzt umso mehr in den letzten 10 Jahren. Natürlich mit dem Aufkommen der autoritären Rechten gibt es auch in der Wissenschaft Diskussionen darüber, wie Demokratie eigentlich besser mit Affektivität umgehen soll.
Wo ziehst denn du die Grenze? Es gibt ja viele Menschen, die sich in konservativen Parteien verorten und als dick haben, wenn sie als rechts bezeichnet werden. Also wo ist denn für dich die Grenze zwischen konservativ und rechts?
Naja, teilweise ist es wirklich auch schwer zu ziehen und da gibt es dann immer auch.
Warum wär's dann nicht bürgerlich Kippen, das schönere Wort, oder? Bürgerlich, konservativ und rechts.
Ja, ja. Also ich würde schon sagen, wenn man sich die Männerbilder ansieht, dann ist das konservative Männerbild der Familienvater, der Patriarch, der
zwei Kinder
hat, der die Ehefrau versorgen kann, der die Kinder versorgen kann. Und der ein traditionelles Leben leben will, tagsüber geht er zur Erwerbsarbeit, in der Freizeit hat er eine Frau, die ihn versorgt, am Wochenende gibt's Familienausflüge.
Also 50er Jahre.
So ist es, ne? Also das ist ein konservatives Männerbild.
Ein bürgerliches ist da schon ein bisschen hipper.
Ein bürgerliches, genau, das ist schon ausgefranst hin zu
Bildung.
Anderen. Ja, mehr Bildung, andere Lebensweise, auch andere Familienformen, eher partnerschaftlich, nicht mehr unbedingt Heirat. Also das ist schon etwas anders, wobei man sagen muss, ne, im Laufe der Geschichte hat dieses bürgerliche Familienideal, was ja letztendlich dann zu einem Konservativen geworden ist, auch übergegriffen auf proletarische und Arbeiterverhältnisse. Mhm. Ne? Das war dann das Ideal, so sollen alle leben. Und in den 1950er Jahren, in der Zeit der Restauration, haben das ja auch Gesetze versucht durchzusetzen, zu etablieren. Frauen sollten nicht erwerbstätig sein, durften das gar nicht ohne Einwilligung ihres Ehemanns, ne? Also da hat man schon einiges dafür getan, dass das so konserviert bleibt. Ein rechtes Männer- und Familienbild greift es auf, schärft es aber noch mal oder spitzt es noch mal zu, indem eben die Vorstellung, Frauen sollen nur Mütter sein, ganz dominant ist.
Aber jetzt holen wir mal die Frauen mit ins Boot. Welche Rolle spielen denn weibliche Führungspersonen in rechten Parteien? Du hast schon gesagt, Alice Weidel, Marine Le Pen, Giorgia Meloni. Also das ist ja irgendwie dann spannend. Was erreicht denn die da jetzt so?
Ja, also ich glaube auch, das ist sehr vielschichtig. Da kann man ja wirklich bei allen dreien, die du jetzt genannt hast, nicht sagen, das sind Heimchen am Herd.
Nein.
Nein.
Ne? Also, die eine hat ihren Vater verstoßen.
So ist
ja,
es.
Also, nein.
Die eine hat ihren Vater verstoßen. Alice Weidel hat auch schon einige vom Sockel geworfen.
Ist bekennend lesbisch. Also,
genau. Hm. Ne? Lebt mit einer Frau zusammen, mit adoptierten Kindern. Also das ist nicht
und
das.
Und Giorgia Meloni ist also da ein Pin-up, muss man sagen, in der Politik. Also
genau.
Ganz eine andere Richtung.
Genau. Ne? Aber sie hatte ja auch ein Kind mit dem Mann, mit dem sie nicht verheiratet war, ne? Also entspricht auch nicht diesem Bild. Ich denke, also für mich gibt es zumindest zwei Aspekte. Einmal ist klar, dass das Frauen sind, die sind ganz klar machtbewusst. Die wollen was erreichen. Und die wissen, dass sie in neuen Parteien, und die rechten Parteien sind ja vergleichsweise neue Parteien,
mehr Chancen hatten.
Dass sie da mehr Chancen haben, ne? Und deshalb auch ganz gezielt da reingegangen sind und sich dann auch feministische Slogans zu eigen machen und sagen, wir wollen gleichberechtigt sein in der Partei und da auch ganz schön Ellbogen entwickeln. Und eine zweite Dimension ist, und das finde ich, sieht man bei Meloni ganz deutlich, aber eben auch bei Marine Le Pen, die ja ihren Nazi-Vater weggeputscht hat, um den damals noch Front National zu entdämonisieren, wie man sagt.
Also salonfähig zu machen.
Genau.
Hier. Ja.
Ein weibliches Gesicht wird nicht so aggressiv wahrgenommen und das hat dann mehr Chancen bei Wählern und vor allem eben auch bei Wählerinnen. Mhm. Ne? Und ich meine, Meloni hat dieselbe Strategie gefahren, die postfaschistischen Fratelli d'Italia hat sie ja auch gestreamlined, ne? Wobei sie gleichzeitig Gerichte attackiert, Medien attackiert. Also ihre Politik ist genauso autoritär und rechts wie die von Männern.
Und dann ist es doch auch nicht immer so stringent, weil auf der anderen Seite hat man dann ganz links Sarah Wagenknecht, die von vielen schon wieder rechts, als rechts bezeichnet wird. Also da schließt sich dann der politische Kreis. Weil da mal auch so eine self-made, mir wurscht,
genau.
Jetzt nenne ich's Bündnis gleich nach mir. Hat die jetzt, ist das eine Linke mit rechten Tendenzen? Kannst du diese Vermischung nachvollziehen oder nicht?
Naja, also die Wagenknecht ist schon ein spezieller Fall. Und ich würde schon sagen, sie hat ganz klar autoritäre, weil sie auch nationalistische Tendenzen hat, ne? Also sie vertritt klassisch so eine nationalsoziale Vorstellung. Also einerseits will sie soziale Umverteilung. Sie kommt ja aus der Linken. Partei in Deutschland, aber sie hat ganz klar nationalistische Vorstellungen und das bezeichne ich als rechts. Ne? Und da sieht man auch, wie solche Vorstellungen oder Programme, Ideologien will ich es gar nicht nennen, aber eben Programme auch kippen können. Ne? Und ich meine, in Österreich hat man das auch bei Sebastian Kurz gesehen, der ja mal eine Weile als der ideale Schwiegersohn angesehen wurde. Bis er dann aber eben auch 2015/16 gesagt hat, nein, also wir lassen jetzt keine Geflüchteten mehr rein. Und dann der Konservatismus der ÖVP eben auch ins Radikale und Autoritäre gekippt ist. Und die jetzige Post-Kurz-ÖVP muss wieder gucken, wie sie in eine andere Richtung rudern kann.
Ja, da ist schon eine ganze Menge drin. Also ich bin jetzt auch noch bei der Überlegung, dass du das vorhin schön auch skizziert mit den neuen Bundesländern in Deutschland. Da haben wir doch jetzt dann auch den Kränkungsfaktor. Also wenn ich überlege, wir haben viel altes Geld, das schon vor dem Krieg da war, Neckermann, Thyssen, you name it. Und dann auch in den neuen Bundesländern aber nichts, was vererbt wurde. Das heißt also auch schon wieder eine unterschiedliche Auswahl von wo ist Geld zu Hause, altes Geld, wo ist kein altes Geld da. Also auch etwas, was doch nie, also man würde sagen, mediativ politisch begleitet wurde. Oder?
Nein, gar nicht, nicht. Also die westlichen Babyboomer, das ist die Erbengeneration, aber eben nur im Westen von Deutschland. Genau. Und so wie du gesagt hast, im Osten wird gar nichts vererbt. Ne? Und das hat natürlich die westdeutsche Politik immer versäumt. Helmut Kohl hat blühende Gärten versprochen. Da ist gar nichts passiert. Ja, also da ist alles verdorrt, muss man sagen. Und das ist auch das Problem der Merkel-Regierung gewesen, ne? Dass da kein großes soziales Umverteilungsprogramm angestrebt wurde und angestoßen wurde.
Ne? Hätte sie es jemals definieren müssen, ihren berühmten Satz, wir schaffen das, im Sinne von wer ist wir und wer ist das? Also das ist doch irgendwie was, was gerade Politologen und Journalisten hätte auf den Plan rufen müssen, zu sagen, okay, definieren wir das mal.
Ja, klar. Ne? Also ich glaube, sie wusste selber schon in gewisser Weise, was sie damit meint. Es wurde ihr ja oft auch unterstellt, sie will billige Arbeitskräfte ins Land lassen. Das war sicher ein Faktor oder eine Motivation.
Demografische Geschichte natürlich.
Die Demografie nochmal umzukehren. Aber es war damit eben nicht verbunden, eine Politik, die Ängste der Menschen aufgreift. Und das war eben zu einer Zeit, da war die Finanzkrise noch nicht lange her. Da haben viele Menschen gemerkt, oh, so geht es nicht mehr weiter.
Und das hat sie Wohlstand. Nicht antizipiert, auch ihre Berater nicht.
Weil offensichtlich
das ist ja
nicht.
Im Nachhinein fast nicht verständlich.
Ja, nein, offensichtlich nicht. Sie war auch erratisch.
Ja. Jetzt hast du vorhin Orban schon reingebracht. Jetzt gehen wir über den Teich und holen vielleicht Trump noch mit rein. Welche Parallelen siehst du zwischen Trumpismus, Orbanismus und dem deutschen Rechtspopulismus? Weil da wird ja immer auch wild gesagt, also hier ist, wo gibt's denn da Parallelen?
Naja, also einmal haben alle diese rechten Politiker, aber eben auch rechte Parteien, so sie noch am Leben sind, die Republikaner gibt's ja nicht mehr in den USA, haben alle den Wunsch, Demokratie zu demolieren. Ja, also demokratische Verfahren, rechtsstaatliche Institutionen sollen ausgehebelt werden. Und das ist deren Idee. Und Trump hat ja sofort damit angefangen, alle möglichen Institutionen aufzulösen, Universitäten zu attackieren. Das hat Orban genauso gemacht. Ja, also die Central European University hat er ja vertrieben. Alle Museen, alle Theater hat er auf Heimatlinie gestreamt. Und das sind auch die großen Wünsche sowohl der AfD wie auch der FPÖ. Ja, also sie wollen rechtsstaatliche Institutionen aushebeln. um dann autoritär regieren zu können. Und es sind häufig eben Männertypen, die teilweise auch was Lächerliches an sich haben, muss man ja sagen, nicht? Also Trump mit seinem kindischen Gehabe.
Mit der toten Katze auf dem Haupt.
Ja, ist ja, es ist ja unglaublich, nicht? Oder Putin ist ja eher ein Zwerg, der sich dann mit nacktem Oberkörper
die Botox aufs
Pferd setzen muss, ja, um seine Männlichkeit zu demonstrieren. Oder Orban muss sich, wie man jetzt erfahren hat, riesige Hütten bauen, so wie Putin ja auch, Paläste.
Ceausescu.
Ja, genau. Und sie wollen sich als Könige inszenieren.
Auf der anderen Seite kommt es nicht in manchen Bereichen auch den Frauen zugute. Ich denke jetzt wieder bei Orban, wo natürlich schon viele Ungarinnen sagen, also wenn ich in die Kölner Nacht schaue, Silvesternacht, Vergewaltigungen und Co., das haben wir unter Orban nicht. Wo man sagt, na gut, ihr habt vieles andere dafür auch nicht mehr. Ja, aber das ist natürlich etwas, wo auch die Polen sagen, das Problem haben wir nicht. Wie ist denn das? Kann man das gegen traden oder gar nicht?
Ja, also ich glaube, Freiheit und Sicherheit passen nicht wirklich zusammen. Ne? Und in autoritären Systemen hat man die Sicherheit. Ne? Und einer meiner Lieblingsphilosophen, Michel Foucault, hat vom Sicherheitsdispositiv gesprochen und hat gesagt, das ist das große Problem der politischen Moderne, dass Parteien, politische Akteure Unsicherheit verbreiten, um dann Sicherheit versprechen oder vorgaukeln.
Also ich schüre ein Gefühl, das noch dazu, ich meine, muss man sagen, ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern wir haben heute selbstverständlich eine Bilanz an Vergewaltigungen, an Morden, an Femiziden, die ist nicht ohne, ganz klar, aber dann die Lösungen da so anbieten.
Ja, ja, ne? Also das passt nicht. Und dann denke ich auch, ist die Diskursverschiebung, die Rechten sprechen ja von importierten Gewalt. Das liebt die FPÖ genauso wie die Identitären oder die AfD. Wobei man nach wie vor sagen muss, Femizide finden zu Hause statt, finden eben auch in der Mehrheitsgesellschaft statt. Und Gewalt gegen Frauen ist ein Problem, das man nicht nur mit polizeilichen Mitteln lösen kann. Ja, also es gibt ja viele mittlerweile, Gott sei Dank, gesetzliche Maßnahmen wie die Wegweisung. Aber auch da sieht man, das reicht nicht aus.
Aber wem machst du heute den Vorwurf? Machst du den Vorwurf diesen Männlichkeitsnarrativen, die auch bei Frauen funktionieren und von Rechten kommen? Oder haben nicht in Wahrheit die Linken die Rechten groß gemacht? Wo man sagt, eigentlich müsste doch der Vorwurf sein, warum beherrscht ihr diese Narrative nicht und die Effektrhetorik nicht und lasst den anderen die Flanke offen. Also das ist so ein bisschen die Frage vorn, oder?
Also ich denke, Affektpolitik hat nur eine begrenzte Reichweite. Ich glaube, es ist wichtig, auf die Bedürfnisse, die Ängste der Menschen einzugehen. Aber diese Bedürfnisse, Ängste, Wut auch auf andere oder eben auch Schamlosigkeit oder Geiz, was immer uns da alles eingetrichtert wurde in den letzten 30 Jahren des Neoliberalismus. Alleine diese Gefühls- und Affektpolitik ist es nicht. Was es braucht, ist Umverteilung, ist die Umverteilung von Ressourcen. Und da, denke ich, sind sozialdemokratische Parteien, aber eben auch die grünen Parteien, wenn man die als linke Parteien sehen, doch vergleichsweise schwach aufgestellt. Nicht die deutsche SPD unter Schröder hat die Hartz-IV-Gesetze in die Welt gesetzt.
Und macht sich heute bei Gazprom wichtig.
So also. Ist es. Ne? Also da muss man schon sagen, das ist das Defizit der sozialdemokratischen Parteien. Das ist auch das Defizit der grünen Parteien. Also Habeck ist nicht zuletzt gescheitert mit seinem Heizungsgesetz, was ein richtiges Gesetz ist. Ja. oder war, es gibt es ja nicht mehr, aber man muss den Menschen vermitteln, was ist es, und man muss vor allem Menschen sagen, ihr kriegt was dafür. Ja, also wir nehmen euch nicht nur was weg, um die Umwelt zu retten, sondern da gibt es auch was anderes dafür. Also das ist sozusagen Umverteilung.
Also das heißt, wir haben bei den Rechten so eine Affektpolitik, bei den Linken so einen Empörungsreflex, wo man auch sagt, nur die moralische Erhabenheit und der moralische Kompass, wie jetzt zum Beispiel auch bei den österreichischen Grünen, das reicht wahrscheinlich nicht, um den anderen Narrativen was entgegenzusetzen.
Genau.
Oh mein Gott, also ja. Gut. Wie kann jetzt die demokratische Öffentlichkeit diese affektiven Strategien irgendwie kontern, auf die reagieren, da auch aufpassen? Wo können wir alle schauen, wenn wir fernschauen, was wir tun können?
Ja, also ich denke schon, dass die liberale Demokratie und vor allem die demokratische Öffentlichkeit auch neue Räume und neue Formen braucht, um das, was um uns alle geschieht, begreifen zu können und auch, ja, will man sagen, erfühlen zu können. Denn es ist ja alles überwältigend, was wir tagtäglich sehen und hören von den sozialen Medien, sprechen wir jetzt gar nicht. Und da braucht es viel mehr Möglichkeiten, das zu diskutieren. Da reicht eine Stellvertreterpolitik, wenn im Parlament was diskutiert wird, nicht aus. Also da braucht es andere Orte, da braucht es auch noch mal andere Bildungsangebote.
Sollten wir auch anders kuratieren? Weil da gibt es doch ewig die Diskussion, soll man der AfD jetzt medial den Boden geben? Soll man die einladen in eine Diskussion oder nicht? Wir erleben es im ORF, wo du bei irgendeinem Thema drei Linke sitzen hast und irgendwie einen Konservativen, aber in Wahrheit die Ecken nie. Also was so vorkuratierte Sachen sind, wo man sagt, na gut, soll man denen eine Bühne geben oder ist es gefährlich?
Naja, also es ist natürlich gefährlich. Beides ist gefährlich. Ne? Also wenn man Alice Weidel im Sommergespräch hört, ist es natürlich gefährlich, weil sie da alles Rassistische ablassen kann, was ihr im Kopf herumspukt. Und wenn das nicht moderiert ist, und in so einem Gespräch kann man es nicht moderieren, ist es natürlich sehr schwierig. Es ist genauso gefährlich, den demokratischen Raum abzudichten und zu sagen, wir bleiben nur unter uns. Ne? Ich denke, das muss jeweils situativ immer entschieden werden, und da muss man auch sehen, was sind eigentlich die richtigen Foren, um auch den Rechten eine Stimme zu geben, um auch mit Rechten zu reden. Ne?
Also, aber wenn du da jetzt so ein Package hast, wie was hatten wir, Schneeweißchen und Rosenrot, also Weidel und Wagenknecht, ist das dann für dich was, wo du sagst, auch spannend, oder wo du sagst, eigentlich wird jetzt hier zweimal rechts bedient, obwohl eine linke Politikerin, also das muss ja dann für eine Politologin, es gibt doch so viele Linkspolitiker mit rechten Anteilen, ich denke von Doskozil angefangen bis hin zu. Und es gibt so viele Rechte, wo man sagt, also wenn du jetzt nicht gerade dort was geworden wärst, wahrscheinlich würden dich die anderen auch nehmen. Also wo es gar nicht mehr so klar ist, oder?
Ja, also viele öffentliche Auftritte tun wirklich weh. Ja, also das muss man auch sagen. Auch als Politologin kann man ja auch nicht alles durchschauen oder im ersten Moment analytisch durchdringen. Aber ich denke schon, also wenn jetzt gerade Fernsehauftritte, die sind ja dann auch punktuell, oder dann, wenn es in den sozialen Medien ist, wenn was geteilt wird, da braucht man wirklich viel mehr Nacharbeit. Ja. Wahrscheinlich müsste man dann nach jedem solchen Fernsehauftritt oder nach jedem Medienpost, müsste man in Schulen oder an anderen Orten nochmal Diskussionsforen anschließen, wo die Leute
um auch die Frames zu erkennen.
Ja, um das zu erkennen, was ist da eigentlich passiert. Ne? Und deshalb denke ich auch, gerade die Bildungsarbeit wäre total wichtig. Es gibt mittlerweile schon Literatur dazu, wo man sagt, also wie können eigentlich demokratische Gefühle herausgebildet werden?
Ne? Ja, klar.
Also welche Kompetenzen müssen die Menschen erlernen, um sich von der Demokratie wieder berühren zu lassen, ne? Um nicht zu sagen, das interessiert mich alles nicht.
Aber da sind wir jetzt wieder bei deiner Verteilungssache. Verteilung hat natürlich auch damit zu tun, dass wir jetzt festgestellt haben, insgesamt, hier Gürtel enger schnallen, uns wird suggeriert, wir hätten über unsere Verhältnisse gelebt. Aber ist es nicht in Wahrheit so, der Staat hat über seine Verhältnisse gelebt und nicht du und ich? Also es ist doch in Wahrheit auch etwas, wo man sagt, naja, Umverteilung ist schon gut, aber wenn dazwischen dann so viel flöten geht, wird es auch schwierig.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass der Staat über seine Verhältnisse gelebt hat, nicht? Also wenn ich mir die dämliche, Entschuldigung, Hochzeit von Jeff Bezos in Venedig angucke oder wenn ich lese, dass seine Yacht in keinen Jachthafen fahren kann, weil sie zu groß ist, dann denke ich, irgendwas ist wirklich faul.
Ja.
Ja, also irgendwas ist wirklich faul und dann redet man nicht über Erbschaftssteuer oder dann darf man das Reichensteuerwort nicht in den Mund nehmen. Ich glaube, das ist der Skandal.
Ja, okay. Also das heißt, und da geht es wirklich um, wer hat und wer hat nicht und wie können wir da das eine
so zum anderen. So ist es. Ja. Ne? Okay. Also und ich meine, die Menschen empfinden das ja. Mhm. Die Leute sind ja nicht dumm. Mhm. Die lassen sich ja nicht irgendwie vernebeln von den Rechten, sondern sie empfinden zu Recht eine große Ungerechtigkeit. Mhm. Und die sozialdemokratischen und konservativen Parteien haben darauf viel zu wenig reagiert, haben sich zerstritten, haben sich von ihrer Klientel einlullen
und das, obwohl
lassen.
Sie gesehen haben, ich meine, Jörg Haider war Millionär, Trump ist nicht ganz arm, braucht man jetzt auch kein Spendenkonto dafür. Also viele von denen sind ja ganz woanders als die, zu denen sie reden und mit denen sie meinen. Warum wird das nicht aufgeknackt und hat man das Gefühl, oh, das ist dann einer wie ich? Und man sagt, nein, er ist Millionär und hat ein paar Trump Tower an die Wand gefahren. Bist du nicht und er meint dich auch nicht.
Ja, also das finde ich ist wirklich nochmal ein Problem der politischen Kommunikation auf der einen Seite, aber also, dass man sagt, der wird nichts für dich tun, der Trump, ja. Der stopft sich die eigenen Taschen voll, hat er ja auch gemacht, seit er zum zweiten Mal Präsident ist, ne? Also, das müsste noch mal viel deutlicher kommuniziert werden. Aber dann braucht es auch ein anderes Programm, ein anderes politisches, sozialpolitisches Programm. Das schaffen die Demokraten in den USA nicht. Der Einzige, der das macht, ist Sanders.
Naja,
ja. Der ist aber kaltgestellt. Und andererseits, wenn man nach Deutschland guckt, nicht? Also die Linke war nach den EU-Wahlen totgesagt. Da hat man gedacht, die stirbt, ne? Und dann plötzlich bei den letzten Bundestagswahlen sind die in die Höhe geschossen, haben vor allem junge, neue Mitglieder bekommen. Die sind in Scharen da eingetreten. Und da denke ich schon, das ist ein Zeichen dafür, dass es
auch ein Gegenpendel wieder geben könnte. Birgit, Thema Männlichkeit und Migration. Haben sich denn die moralischen Linken verspekuliert, als sie Männer aus autoritär geführten Ländern zu Tausenden bejubelnd aufgenommen haben? Wurden dadurch nicht auch frauenfeindliche Überzeugungen im großen Stil, jetzt nehme ich das, importiert, die ausgerechnet die Konjunktur der Männlichkeit weiter beflügeln? Damit haben sie nicht gerechnet, oder?
Nee, ich glaube auch, dass das zunächst mal nicht im Fokus stand. Ich würde schon denken, da ist das Arbeitskräfte-Demografie-Argument schon sehr zentral. Ich würde aber immer sagen, also autoritär, maskulinistische Haltungen sind ja nichts Natürliches. Das haben ja die Männer und auch die Frauen aus diesen Ländern gelernt. Ja, das ist ihnen sozialisiert worden. Und eine gute Integrationspolitik oder mit einer guten Integrationspolitik können sie das auch wieder verlernen.
Glaubst du das?
Ich denke schon.
Das ist 1000 Jahre alt, Stolz, Ehre und so weiter.
Ja, aber wenn man plötzlich merkt, das ist keine Währung, mit der ich
kein Umrechner.
In Österreich, in Deutschland, in Westeuropa was erzielen kann, dann kann man das auch wieder verlernen. Ich meine, es war ja auch in Österreich so, also diese Vorstellungen in den 50er Jahren, meine Frau darf nicht arbeiten, meine Frau darf dies und jenes nicht. Die Männer haben es ja auch verlernt. Andererseits hat man ihnen auch keine wirkliche Kompensation geboten. Da würde ich schon sagen, das war ein großes Problem. Sicher auch von staatlichen Institutionen, sicher auch von Gesetzen. Frauen haben für ihre Rechte, für ihre Freiheit gekämpft in der Frauenbewegung. Männer haben das nicht.
Ja, also die hatten dafür jahrtausendalte Seilschaften, Freimaurerclubs, Studenten hier, was also CV
Verbindungen,
und Verbindungen.
Ja.
Und Co. Du, was macht dir denn Hoffnung im Kampf gegen autoritäre Rollbacks? Gibt es sowas, wo du sagst, also du hast jetzt gesagt, okay, zum Beispiel, wenn die Linken dann wieder auftauchen und so weiter, aber gibt es sowas?
Ja, also ich würde schon sagen, es gibt ganz viele Initiativen, zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich um Geflüchtete kümmern, die Pride-Paraden schützen vor rechten Angriffen, insbesondere in den östlichen Bundesländern in Deutschland hat es zugenommen, nicht nachdem es da, nachdem Orban die Pride verboten hat, hat man ja gesehen, da sind ganz viele hingefahren nach Budapest. Also sowas macht mir schon Hoffnung, dass es solche Initiativen gibt. Es gibt auch wieder mehr Bewegung in Gewerkschaften. Also man hat ja lange geglaubt in den letzten 5 bis 6 Jahren, die Gewerkschaftsmitglieder sind verloren. Das sind alles AfD-Wähler, ja, wenn sie nicht sowieso aus den Gewerkschaften ausgetreten sind.
Aber es hat sich gedreht.
Ja, es gibt da wieder neuen Schwung. Nicht zuletzt auch durch die Pflegekräfte, also durch Frauen, dass auch Gewerkschaften wieder mehr Handlungsmacht entwickeln können. Und da denke ich schon, da gibt's Bewegung und Gewerkschaften sind nach wie vor eine Kraft, die eben auch staatliche Akteure unter Druck setzen können, die auch mehr erreichen können für Umverteilung. Also da würde ich schon sagen, das
ansetzen.
Macht mir Hoffnung.
Okay. Letzte Frage, welche Rolle spielen Sprache, Stimme und Rhetorik in dieser Männlichkeitsdiskussion? Muss ich natürlich als Schule des Sprechens fragen. Klar.
Ja, natürlich ist Sprache, Rhetorik sehr wichtig. Ne? Und die Rechten haben ja auch einen sehr drastischen Sprachgebrauch. Also sie sprechen von Männern als Opfer. Maximilian Krah von der AfD hat ja sowohl in seinem Buch wie auch in einem Twitter-Post vom Testosteronmangel gesprochen. Also da gibt's ja sehr drastische Metaphern und Bilder und sehr drastische Frames, mit denen sie Menschen erreichen, mit denen sie eben auch Männer erreichen. Ne? Und Höcke spricht vom wehrhaften Mann, der wieder erstarken soll. Das Team Stronach, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, wahrscheinlich, weil es das nicht mehr gibt, aber das eben genau solche Männerfantasien entwickelt hat, spricht auch davon, dass Männer nicht mehr mutig sind.
Auch einen kleinen Millionär an der Spitze gehabt,
muss man
sagen.
Ja, ja. Und dass sie feige sind. Also da spielt Sprache schon eine sehr, sehr große Rolle. Und wie eben eine Situation geframed wird, ob man sagt, Männer, ihr wurdet zu Opfern gemacht in den letzten 30 Jahren, man hat euch alles weggenommen und jetzt seid ihr feminisiert oder verweichlicht. Oder ob man sagt, Männer, ihr habt viel mehr Freiraum, viel mehr Spielraum gewonnen.
Das nützt
Spiel
ihn.
Ja, nutzt ihn. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ja, jetzt will ich nicht sagen, es geht alles nur über Rhetorik, aber man merkt schon, da ist sicher noch einiges an Luft nach oben.
Die Sensibilisierung, ja, die braucht man noch.
Genau.
Birgit, es war so schön, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Danke dir für die tollen Fragen.
Gerne.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube, TikTok, Clubhouse oder auf sprechen.com.